Herr Jesus, das ist unser Gebet, dass wir dir Ehre geben, dass wir dich ehren mit dem, was wir tun, mit dem, was wir machen, mit dem, wie wir handeln, wie wir auftreten, wie wir dich repräsentieren hier auf der Erde, Herr. Und wir bitten dich dazu um deinen Segen, um dein Handeln, um dein Wirken an uns, damit du durchscheinen kannst durch unser Leben, durch unsere Taten. Amen. Von mir einen guten Morgen. Ich darf mit euch weiter in unserer Hauskreis- und Predigtserie starten. Ein Auftrag für mich. Wir haben letzten Sonntag die Auftaktpredigt von Hans-Peter gehört und wir dürfen uns heute ein bisschen in dieses Thema, wie Miriam schon erzählt hat, reinversetzen. Was war denn der Auftrag von Jesus? Warum ist das wichtig, wenn wir darüber nachdenken, was unser Auftrag ist, dass wir vorher Jesus anschauen? Ich glaube, es ist deshalb wichtig, weil wir uns ja Nachfolger nennen, Jünger, Leute, die auf dem Weg sind, den Jesus vorangegangen ist. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass wir Jesus sehr begrenzen auf ein paar wenige Dinge. Also zum Beispiel habe ich manchmal das Gefühl, dass wir so unsere Bekehrung, unsere Hinwendung zu Jesus, dass er in unser Leben reinkam, als Höhepunkt unseres Lebens ansehen. Und dann müssen wir halt noch ein bisschen abwarten, ein bisschen ausharren. Und dann kommt der Moment, wo wir in den Himmel kommen, darüber reden wir dann auch viel, und mit ihm mal auf goldenen Straßen tanzen werden. Aber den Weg dazwischen, den vergessen wir manchmal. Den nehmen wir auch raus aus dem Ganzen. Und zum Glück ist das nicht so. Zum Glück ist es nicht so, dass unser Leben bloß ein Ausharren ist bis zum Himmel und dass von der Bekehrung bis zum Himmel eigentlich bloß so ein, wir ziehen uns unser Kämmerchen zurück und gucken, dass wir möglichst wenig sündigen dazwischen und dann wird's schon irgendwie. Im Gegenteil. Wir werden nicht durch unsere Bekehrung Teil von irgendeiner religiösen Sekte oder sowas oder einem religiösen Gegenstand oder einer Bewegung und müssen dann noch ein bisschen warten. Nee, in erster Linie geht es darum, dass wir Nachfolger von Jesus werden. Dass wir lernen, seinen Lebensstil zu leben. Dass wir lernen von ihm, wie Leben funktioniert und wie er uns einen Weg führt, der zum Leben führt. Wir hatten am Dienstag Jassi Erik hier und wir haben ihm die Frage gestellt, wenn es um das Thema Muslime geht, was ist das Überzeugendste, von was du reden kannst als Christ und von was solltest du eher nicht reden? Und er hat gemeint, es bringt überhaupt nichts, mit Muslimen über die Kreuzzüge oder über die Missbrauchsfälle in den Landeskirchen zu diskutieren. Rede nicht über Kirche, sondern rede über das, was Jesus in deinem Leben verändert hat. Rede darüber, was Jesus gemacht hat. Erzähl darüber, welche Veränderung er geschaffen hat, seitdem er in deinem Leben ist. Das ist der Punkt, was Menschen überzeugt, ihm nachzufolgen. Nicht, weil wir Kirche sind, nicht, weil wir eine tolle Ethik haben, nicht, weil wir das und das und das haben, sondern es geht um diese verändernde Liebe von Jesus. Die ist der Punkt, von dem wir weitergeben sollen, von dem wir erzählen sollen, der bei uns in unserem Leben auch mehr Raum kriegt. Es geht also nicht um nur, Jesus ist ans Kreuz gegangen und für dich gestorben und das war's dann, sondern es geht darum, was macht er täglich in meinem Leben? Welche Kraft ist er mir? Welche Liebesquelle ist er in mir? Wie viel Hoffnung schenkt er mir? Wie viel Zuversicht schenkt er mir, gerade in diesen Zeiten? Jesus ist unser Sinn und unser Auftrag unseres Lebens. Und wenn wir nach unserem Sinn und unserem Auftrag suchen, fangen wir an bei Jesus. Wir schauen uns an, wie hat er gelebt und wie können wir ihm nachfolgen? Wie können wir Schritte gehen, dass unser Leben ihn repräsentiert, ihn widerspiegelt? Hans hat letzte Woche schon Römer 8, Vers 29 und 30 zitiert. Sie alle, die Gott im Voraus auserwählt hat, die hat auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Da geht's um uns. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er auch sie berufen. Und wenn er sie berufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt. Und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wir haben dieses Jahr eins der Themen, die wir als Schwerpunkte für uns als Gemeinde haben, ist dieses, dass wir ein Tempel seiner Herrlichkeit sein wollen. Und hier wird so eine Art Logikkette aufgebaut, so nach dem Motto, hey, wir sind mit Jesus unterwegs, wir sind dazu berufen, ihm ähnlicher zu werden. Er hat uns berufen, er hat uns für gerecht erklärt und wir dürfen an seiner Herrlichkeit teilhaben. Was für ein schönes Bild für uns. Aber da geht's nicht um irgendwann mal im Himmel, sondern da geht's ums Hier und Jetzt. Da geht's um diese Gerechtigkeit hier auf dieser Erde, um seine Herrlichkeit hier und jetzt auch auf dieser Erde zu repräsentieren und zu haben. Wir sind dazu geschaffen, ihm ähnlicher zu werden. Und deshalb geht es auch darum, seinen Auftrag und seine Berufung immer wieder anzuschauen. Und das Ziel von der Predigt heute ist, dass unser Bild über Jesus sich ein bisschen weitet. Dass wir vielleicht Aspekte von ihm kennenlernen, wo wir denken, okay, so habe ich Jesus schon lange nicht mehr gesehen. Und oft ist es so, dass wir Jesus auf Dinge beschränken. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, was im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus passiert ist. Die Kirchenväter haben das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis aufgeschrieben. Und wisst ihr, wie viel davon über das Leben Jesu im Glaubensbekenntnis steht? Ich kann euch mal erzählen, wo das Leben von Jesus untergebracht ist. Nämlich bei dem Komma zwischen geboren von der Jungfrau Maria, Komma, gelitten unter Pontius Pilatus. In diesem Komma versteckt sich 33 Jahre Leben Jesu auf dieser Erde. Aber auf was wird es beschränkt? Auf Leben und Tod von Jesus. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Dazwischen, dass da jemand war, der vom Reich Gottes geredet hat. Nachher kommt ganz am Ende noch mal was von Auferstehung und Vergebung. Und da wird noch ein bisschen so die Wahrheiten der Kirche reingenommen. Aber auch damals schon hat man das sehr, sehr zusammengeschränkt auf Leben und Tod. Und uns passiert das manchmal auch. Wenn wir von Jesus reden, wir reden oft vom Kreuz. Und das ist wichtig und gut. Das ist Evangelium, das es frei gemacht hat. Dass wir wissen, dass er für uns gestorben ist. Aber wir vergessen, dass er unser Rabbi ist, dass er unser Lehrer ist und dass er uns hier auf der Erde nicht bloß erlösen will, sondern dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm ähnlicher werden sollen, dass wir sein Leben anschauen sollen, das als Beispiel nehmen sollen, wie du leben kannst. Ein Leben, wie wir nachher sehen werden in der Bibelstelle, Leben im Überfluss leben können, weil wir ihm nachfolgen. Und es gibt manchmal so Dinge, auf die wir Jesus begrenzen. Manche Leute begrenzen ihn auf diesen Tod am Kreuz. Andere sehen Jesus vielleicht nur noch als Freund und Bruder, als der Kumpel, der mich begleitet, der mir Kraft geben soll für meinen Alltag. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört von jemand, der erzählt hat, dass er es gar nicht mehr wagt, zu Jesus zu beten, weil er irgendwo gelesen hat, dass Jesus mal der Richter sein wird. Wo er das her hat, die Quelle waren irgendwelche YouTube-Videos. Aber so, also haben wir manchmal Bilder von Jesus, die uns dazu bringen, dass wir ihm gar nicht mehr richtig nachfolgen können, weil wir ein Thema haben, wo wir merken, boah, da wird's schwierig für mich. Und ich glaube, dieser Blick auf seine Berufung kann unseren Blick weiten auf das, wie er ist und hilft uns auch in dem Miteinander, in dem mit Jesus Leben täglich nochmal neu auch zu entdecken, zu sagen, Jesus, ja, die Facette aus deinem Leben, so wie du da aufgetreten bist, das will ich wieder neu in meinem Leben haben. Da will ich wieder neu ein Stück mehr von dir lernen, neu ein Stück mehr von dir auch mitnehmen. Jesus selbst beantwortet diese Frage nach seinem Auftrag mit einem Prophetenwort in Lukas 4, Vers 16 bis 21. Er kommt in seine Heimatstadt nach Nazareth und ich lese euch diese Verse vor. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm eine Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Das ist ein Zitat aus Jesaja 61, das Jesus benutzt, um zu erklären, ich bin jetzt hier und das ist mein Auftrag. Was lesen wir raus, wenn er sagt, das ist mein Auftrag? Dass er als erstes über Randgruppen redet. Er redet über Arme, über Gefangene, über Kranke, über Unterdrückte. An vielen Stellen sagt er auch, ich bin gekommen zu denen, die wirklich den Arzt brauchen, nicht zu denen, die es nicht nötig haben. Und hier wird schon deutlich, wie stark Jesus abweicht von manchmal unserem Bild von einem religiösen Führer oder von jemand, der die Welt verändern will. Der ist nicht gekommen, um die religiöse oder wirtschaftliche Elite seines Landes in seiner Zeit anzusprechen. Er hat nicht versucht, die Mächtigen und die Einflussreichen für seine Lehre zu überzeugen oder für sein Reich zu gewinnen. Und wir merken immer wieder, wenn wir mit Jesus in Kontakt sind, und das werden wir nachher an verschiedenen Stellen merken, dass sich unser Bild von dem, wie wir denken und wie Jesus gehandelt hat, immer wieder abweicht. Und das ist gesund, wenn wir über diese Punkte immer wieder neu nachdenken. Wenn wir immer wieder neu realisieren, nee, das, was unsere Gesellschaft uns prägt, was wir denken, was unsere Verhältnisse sind, die richtig sind und falsch sind und um wen man sich kümmern sollte und an welchen Stellen man handeln sollte. Jesus rückt das immer wieder ein bisschen weg von dem, was wir so denken. Arme, Gefangene, Kranke, Unterdrückte. Wir werden nächste Woche mit Christian Steinbacher über unseren Auftrag reden. Was ist mein persönlicher Auftrag? Was ist das, was Gott in mein Leben reingelegt hat? Und ihr könnt schon immer ein bisschen im Hinterkopf haben, so dieser Gedanke, wo passt es mit dem zusammen, was ich mache? Wo bin ich unterwegs, um arme, Gefangene, Kranke, unterdrückten Menschen zu helfen? Wo ist das mein Herz, dass diese Menschen Jesus finden, dass diese Menschen Heilung finden? Ein zweiter Punkt, den hat Miriam schon zitiert. Und wir lesen zusammen aus Matthäus 20, eine Stelle, wo die Jünger miteinander diskutieren, wer mal rechts und links von Jesus sitzen wird und wer der Wichtigste sein wird und überhaupt. Und da kommt noch die Mutter ins Spiel, die auch noch ihren Sohn ein bisschen pusht. Komm, frag mal Jesus so. Und in diese Diskussionen rein sagt Jesus, so, setz dich mal alle hin, ich habe was zu sagen. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Eine Geschichte, die wir kennen bis heute, gell? Mächtige Führer, Leute, die machtgierig sind. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß sein will, der soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, der soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Hier wieder wird was verdreht. Hier wieder wird was in unserer Vorstellung einfach auf den Kopf gestellt. Dienen und Hingabe. Und wir tun es relativ leicht damit zu sagen, ja, Jesus hat uns allen gedient und Jesus hat sein Leben für uns hingegeben. Aber nochmal, die zweite Ebene, die wir immer mitdenken müssen, ist, wo lebe ich das? Wo bin ich als Nachfolger von ihm auf diesem Weg von, hey, ich bekämpfe diese Machtgier in meinem Leben, die irgendwie in meinem alten Menschen drinsteckt. Ich bekämpfe sie immer wieder neu und gehe immer wieder an Stellen, wo ich anderen Menschen diene, wo ich mein Herz, mein Leben, meine Wünsche immer wieder opfer dafür, dass anderen Menschen gedient wird. Ich glaube, das ist so wichtig, immer wieder darüber nachzudenken, was meint Jesus da? Was bedeutet das für mich? Und wo kann ich das in meinem Leben umsetzen? Jesus geht noch einen Schritt weiter und es bleibt nicht beim Dienen. Und wir lesen zusammen in Johannes 10, die Verse 7 bis 11. Da begann Jesus noch einmal und erzählt ihnen ein Gleichnis. Amen, ich versichere euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Räuber und Diebe, doch die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Weideland finden. Der Dieb kommt, nur um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu geben, Leben im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, für seine Schafe zu sterben. Ich möchte zwei Aspekte aus diesen Versen rauslesen. Das eine ist diese Errettungstat von Jesus. Und er hat uns errettet mit einem Ziel. Mit dem Ziel, dass wir Leben im Überfluss haben können. Wir haben manchmal ganz komische Vorstellungen von dem Leben mit Jesus. Wir haben manchmal die Vorstellung, Jesus gibt uns Regeln, gibt uns ethische Richtlinien und wir müssen uns jetzt daran halten. Und wir denken manchmal, so eine Bekehrung fühlt sich dann fast schon an wie eine Gefangennahme. Ich muss mich jetzt an so viel halten, ich muss mich jetzt so anstrengen, ich muss das und das und das und das. Jesus redet hier von Leben im Überfluss. Er redet von gutem Weideland, was er für dich bereitet hat. Und die einzige Möglichkeit, dass wir dahin kommen, ist, dass er für uns gestorben ist und dass wir durch ihn durchgehen können. Dass wir durch ihn einen Zugang zu diesem Leben haben, das uns eigentlich verweigert ist durch unsere Sünde. Wenn du merkst, du bist immer noch in Sünde verstrickt, in Süchten verstrickt, hier ist die Tür, hier ist diese Einladung, hier ist diese Einladung, durch ihn durchzugehen. Aber in der Stelle steht noch was Zweites. Da ist ein Hirte, der sein Leben opfert für die Schafe. Und ich glaube, es ist eine gute Frage für uns, immer wieder auch neu zu überlegen, wo darf mein Leben ein Opfer sein? Wo darf mein Leben, wir brauchen es nicht mehr, dass andere Menschen erlöst werden. Das ist in Jesus passiert. Aber wenn wir ihm nachfolgen, dann wird unser Egoismus immer wieder geopfert. Unsere Selbstsucht wird immer wieder geopfert. Wir haben immer wieder Punkte in unserem Leben, wo wir merken, es geht nicht um uns, sondern es geht um ein Leben, das sich um andere Menschen dreht. Eine weitere Geschichte, die diesen Punkt noch mal ein bisschen auf die Spitze bringt, ist die Geschichte vom Zachäus, dem Zolleinnehmer. Und ganz am Ende, nach dieser ganzen Geschichte, Jesus hat sich selber eingeladen, hat ihn auf dem Baum gesehen, ist in sein Haus reingegangen, hat mit ihm gegessen, alle waren empört, wie kann er nur mit so einem Randgruppenmensch, so einem schlimmen Sünder zusammen essen, dass der doch gar nicht heilig ist. Der Zachäus hat einen überzeugt von dieser Liebe und von dieser Tat von Jesus, sein Leben aufgeräumt, hat versprochen, wem er wie viel zurückgibt. Und ganz am Ende, Lukas 19, Vers 9 bis 10, da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügt er hinzu, dieser Mensch ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Suchen und retten. Search and Rescue, das ist die weltweite Definition von der Seenotrettung. Suchen und retten. Er hat Menschen gesucht, die Hilfe brauchen. Er hat Menschen gesucht, die verstoßen waren, die in Sünde verstrickt waren. Er ist ihnen hinterhergegangen und hat sie gesucht. Er hat nicht darauf gewartet, bis sich auf der Straße mal eine Situation ergab, wo er von sich erzählen konnte, sondern er ist ihnen hinterher. Er hat den Mann, der sich da auf dem Baum oben versteckt hat, angesprochen. Er hat sich selber zu ihm eingeladen. Auch da darf Jesus uns ein Vorbild sein, in dem, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er einen Blick dafür hatte, wo sind die Menschen, die eine Not haben, die eine Sorgen haben, die verstrickt sind in Sünde, die verstrickt sind in Süchte. Und die hat er angesprochen. Der hat sie gesucht und hat ihnen Rettung gebracht, weil er von sich erzählt hat. Jesus ist mehr als unsere Vorstellung. Jesus ist mehr als das, was wir manchmal so denken. Jesus ist mehr, auch ein Vorbild an viel mehr Stellen, als wir es manchmal so auf dem Plan haben. Wenn wir unseren Auftrag überprüfen wollen, für was wir auf dieser Welt sind und das an Jesus messen, merken wir immer wieder, dass unsere Vorstellungen konträr sind von dem, was Jesus gemacht hat. Unsere Prägung in der Gesellschaft ist eine andere als das, was Jesus hier geprägt hat. Und ich möchte uns einladen, dass wir ein bisschen drüber nachdenken, jetzt anhand von diesen vier Punkten, wo gibt es Punkte, wo mein Bild über Jesus neu verändert werden darf? Wo darf Jesus neu mit mir über Randgruppen reden? Menschen, die vielleicht nicht so riechen wie du, die nicht den gleichen Hygienestandard haben, die nicht den gleichen gesellschaftlichen Punkt haben, mit denen es nicht so hübsch ist, wenn du die zu dir nach Hause einlädst. Und wo du dir zweimal überlegst, ob du die Schuhe ausziehst, wenn du zu denen nach Hause gehst. Darf Jesus neu dein Herz für solche Menschen wecken? Jesus ist für dich gekommen und für dich gestorben. Aber besonders brennt sein Herz für Menschen, die in unserer Gesellschaft ausgestoßen sind. Wir haben gerade Bundestagswahl. Und da findet man immer Menschen, Gruppen, auf denen man rumhacken kann. Aber das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, für Menschen da zu sein. Ist diese Thematik von Liebe und Barmherzigkeit, das zu leben. Unser Auftrag ist, immer wieder auch unsere gut bürgerliche Wohlstandsgemeinde zu verlassen und zu schauen, wo gibt's um uns herum Menschen, die wirklich Hilfe nötig haben. Wir haben in den letzten 5 Jahren auch durch unsere Arbeit als Bereitschaftspflegefamilie Menschengruppen kennengelernt in unserem nächsten Umfeld, wo wir immer dachten, sowas gibt's hier nicht. Wir hatten mit Drogenabhängigen zu tun, wir hatten mit Prostituierten zu tun, wir hatten mit Menschen zu tun, die Borderline haben und in größten psychischen Nöten sind, die durch verschiedene Jugendhilfeeinrichtungen gegangen sind. Es ist so heilsam für uns, immer wieder über unseren Rand zu gucken und zu schauen, da gibt's Nachbarn, denen geht's nicht so gut wie uns. Die haben nicht diesen Wohlstand wie wir, die haben keine 4 Autos und 3 Häuser, sondern die leben anders. Und ich glaube, dass Gott uns herausfordert und sagt, hey, richt mal deinen Blick auf diese Menschen. Dafür bin ich gekommen, diese Menschen zu retten. Dafür bin ich gekommen, für diese Menschen da zu sein. Und ich will nicht, dass ihr hingeht und ihnen sagt, wie sie doch ihr Leben leben sollten, wie sie auch mal so reich wie du werden könnten oder sonst was, sondern ich bin gekommen, damit du ihnen dienst. Damit du als Diener bei ihnen auftrittst. Nicht als jemand, der ihnen sagt, wie sie ihr Leben zu führen haben, sondern dass wir immer wieder lernen, dass wir in unserer Gesellschaft, die so geprägt ist von Leistung, von Macht, von Standesdünkel oder was auch immer, dass wir immer wieder schauen, was ist Jesus' Lebensstil da drin? Was ist seine Motivation gewesen, diesen Menschen zu dienen, für sie da zu sein? Was ist sein Blick da drauf? Und ich glaube, wir dürfen immer wieder neu unsere Motivation da überprüfen. So, wie leben wir denn? Hauptsache ich und meins und mir? Oder darf ich mich ein bisschen anstecken lassen von diesem Lebenden oder diesem Lebensstil von Dienen, dass es anderen Menschen um mich herum besser geht, weil ich auf dieser Welt bin? Weil Jesus mich befreit hat, kann ich anderen Menschen zeigen, ja, wo ein Weg zum Leben ist. Ein Weg in dem Leben im Überfluss. Ich habe vorher schon gesagt, manchmal haben wir das Gefühl, dass wir anderen Menschen Regeln und Traditionen auflegen müssen. Dass wir manchmal Menschen Ethik mitgeben müssen. Ich glaube, dass Jesus es erstmal darum ging, dass er Menschen einen Weg zum Leben gezeigt hat. Und da gehört Ethik dazu. Da gehört dazu, dass er uns beibringt, was es bedeutet, so zu leben, dass wir andere Menschen nicht verletzen. Dass wir einen Lebensstil haben, der unsere Umwelt bewahrt. Dass wir einen Lebensstil haben, der dafür sorgt, dass wir im Guten miteinander leben können, dass Gemeinschaft funktionieren kann. Da gibt's ganz viele Punkte, wo Jesus auch über Ethik redet. Aber der erste Weg ist, nicht zu lernen, wie seine Regeln funktionieren, sondern zu merken, da führt dich jemand zum Leben. Und dieser zweite Punkt in der Stelle war das Leben hingeben und opfern. Leben hingeben und opfern, das hören wir so ungern. Oder dass Jesus da sich geopfert hat und das Wohl der Sünder sich opfern ließ. Er nahm Schmerzen auf sich, er hat seine Selbstbestimmung aufgegeben, er hat seine Wohlfühlzone verlassen, er hat seine eigenen Wünsche und Gefühle hinten angestellt. Und wir haben so ein bisschen eine Ahnung davon, was das für uns vielleicht bedeuten könnte. Wir haben ein bisschen eine Ahnung davon, was es bedeutet, wenn wir diejenigen sind, die sagen, ja, Jesus, wir folgen dir nach. Dass wir vielleicht Dinge manchmal machen und mit Jesus zusammen unterwegs sind, auf die wir so gar keine Lust haben. Die uns echt was kosten. Die uns unseren Lebensstil kosten, die uns das kosten, dass wir aus unserer Wohlfühlzone aussteigen. Die uns vielleicht auch unsere schön benannte Achtsamkeit kosten. Manchmal gibt es so Punkte, wo Jesus uns einen Auftrag gibt, wo wir uns überlegen müssen, ich oder die Menschen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich glaube, dass Gott da immer wieder auch neu an Punkte mit dir und mit mir rangeht, ja, wo er mir sagt, hey, bist du bereit, einen Teil von dem, was du so gern hast, was du so liebst, das mir hinzulegen, damit ich anderen Menschen Gutes tun kann, damit ich anderen Menschen durch dein Leben dienen kann. Der letzte Punkt, Menschen suchen und retten. Menschen, ich habe vorher von den Seenotrettern erzählt und wir waren früher im Urlaub ein paar Mal an der Nordsee und haben uns diese Rettungsboote angeguckt und haben uns die Geschichten angehört von diesen Leuten auf den Inseln, die damals mit Pferden und mit Seilen und irgendwie in größte Stürme rausgefahren sind, nur um irgendwelche Schiffe, die da an Land gekommen sind, wieder reinzuziehen auf den Strand. Und bis heute investieren Leute da ihr Leben und sterben relativ regelmäßig auch dabei, um andere Menschen zu retten, die in Seenot geraten sind. Dieses Bild suchen und retten ist mir so durch den Kopf gegangen. Bin ich bereit, Dinge in meinem eigenen Leben zu riskieren, um andere zu retten. Jesus ist diesen Weg bis zum Ende gegangen am Kreuz. Die Frage ist, darf das mich immer wieder neu motivieren, auch darüber nachzudenken, was darf ich aufgeben? Was darf ich riskieren? Was darf ich riskieren, damit der Auftrag Jesu durch mein Leben irgendwie wirksam wird? Ich glaube, das ist kein Punkt, den du pauschal beantworten kannst. Du sagst, ja, nimm mein ganzes Leben. Singen wir mal so in Lobpreisliedern, gell? Ich glaube, sondern dass es ein Punkt ist, wo Jesus immer wieder neu dir Fragen stellt. Wo Gott mir Fragen stellt, Christian, opferst du mir das? Bist du bereit, an der Stelle auf das und das zu verzichten, damit Menschen durch dich von Jesus hören? Bist du an der Stelle bereit, den Schritt zu gehen, den du eigentlich nicht gehen willst, der dich was kostet, damit andere Menschen durch dich ein bisschen näher zu Gott kommen? Und ich glaube, dass jeder von uns so einen Punkt in seinem Leben hat, wo Gott seinen Finger drauflegt und sagt, guck mal, das ist für dich der nächste Schritt. Das ist für dich der nächste Punkt, wo Gott dein Leben nutzen will, wo er hineinsprechen will in dein Leben. Und wir immer wieder neu überlegen müssen und dürfen, sind wir bereit, was zu opfern? Sind wir bereit, was aufzugeben? Manchmal ist es unser Ego, manchmal ist es ein Zeitthema, manchmal sind es Finanzen, manchmal ist es unser Stolz, dass wir uns mit Leuten auf der Straße zeigen, die nicht unserem Stand entsprechen. Und die vielleicht manchmal ist es die Überwindung, dass du neben jemandem im Gottesdienst hockst, der komisch riecht. Manchmal sind es so Dinge, wo du nicht genau weißt, ja, was der Punkt ist für dich. Aber du spürst, dass Jesus seinen Finger drauflegt und sagt, hey, ich wünsche mir, dass du ein Stück ähnlicher wirst. Dass ein bisschen mehr Jesus durch dein Leben durchstrahlt. Ein bisschen mehr diese Nachfolge von Jesus deutlich wird. Und ich möchte uns einladen, dass ihr darüber nachdenkt, an welchem Punkt darf Gott dieses Bild von Jesus nochmal neu in dir öffnen. Dieses Vorbild, das er dir gegeben hat, wo wir alle ähnlicher werden wollen. Wo wir alle sagen, wir folgen Jesus nach. Wo darf heute Gott, an welcher Stelle darf er dein Bild von Jesus nochmal verändern? Lass uns aufstehen. Und ich würde gern, bevor wir in den Lobpreis gehen, einfach eine Minute leise sein vor ihm. Einfach ruhig sein vor ihm. Und vielleicht spürt ihr, wo dieser Punkt ist in eurem Leben, wo ihr merkt, da will Jesus was ansprechen. Da will Jesus was verändern. Da will Jesus auch dir neu vorleben, wie er gelebt hat. Und dich herausfordern, ihm ein Stück weit, einen Schritt, einen kleinen Schritt wieder, ja, mehr nachzufolgen. Ich möchte beten und dann lasst uns einen kurzen Moment ruhig sein, damit Jesus reden kann. Jesus, wir möchten dir neu sagen, dass es uns wichtig ist, dass unser Leben dich repräsentiert. Wir wünschen, dass dieser Prozess, dass wir dir ähnlicher werden können, dass Menschen, wenn sie auf unser Leben gucken, dich, Jesus, sehen, dass dieser Prozess Schritt für Schritt stattfindet. Herr, wir danken dir für all das, was du schon getan hast durch unser Leben und in unserem Leben. Danke für all die Freiheit und für das Leben im Überfluss, das wir immer wieder neu selber entdecken dürfen. Aber Herr, wir beten auch, ja, für all die Prozesse, wo alte Dinge in uns sterben dürfen, wo wir Dinge opfern und aufgeben dürfen, damit du noch mehr durchkommst. Und ich bete, dass du eine ganz konkrete Stelle jetzt bei jedem Einzelnen von uns hier im Raum ansprichst. Dass du uns das zeigst, dass du uns durch deine Liebe motivierst, dir nachzufolgen. Dass es kein Zwang ist, dass es kein Ding ist, wo wir denken, so, hey, jetzt muss ich aber, sondern dass wir spüren, wie du uns ziehst, dir ähnlicher zu werden. Weil wir so viel geschenkt bekommen haben in dir, weil du so viel geopfert hast für uns, dürfen wir einen Schritt auf dich zugehen. Und Herr, ich bete, dass du jetzt sprichst durch deinen guten Heiligen Geist, dass du uns diesen Punkt zeigst in unserem Leben, wo wir dir ähnlicher werden dürfen. Wo ein bisschen mehr von deinem Charakter auch durch uns durchstrahlen darf. Ein bisschen auch von deinem Auftrag auf uns übergehen darf. Sprich du, Herr.